freue mich, euch zu sehen und ich danke euch auch für die herzliche Aufnahme. Also ich fühle mich sehr wohl bei euch. Während wir uns jetzt vorbereiten auf die Feiertage, die dann nächste Woche beginnen, auch wenn das Wetter irgendwie nicht so uns einstimmt und uns gut gehen lassen können, da toben in anderen Teilen dieser Welt Bürgerkriege. Zum Beispiel in Syrien. Seit 2011 tobt in Syrien der Bürgerkrieg zwischen Bashar al-Assad und den Milizen auf der anderen Seite. In den letzten Jahren hat das syrische Regime immer mehr Raum gewonnen, immer mehr Städte zurückerobert und das verdankt die syrische Armee einem speziellen General. Und zwar heißt er Suhail al-Hassan, auch genannt, sein Kampfname ist auch al-Nimr, der Tiger. Und dieser General trägt dazu bei, dass die Armee immer mehr Erfolge feiert. Und er wird in Syrien regelrecht verehrt. Ja, da gibt es einen richtigen Personenkult um ihn. Ich würde gern heute mit euch in der Predigt mal die Geschichte von einem General aus der Bibel anschauen. Da gibt es nämlich auch einen sehr erfolgreichen General, General Naaman oder auch Naeman wird er genannt. Und dieser General ist sehr erfolgreich, aber Gott hat mit ihm einen speziellen Plan. Und das, was hier passiert, das möchte ich mit euch mal anschauen. Lass uns mal zusammen die Bibel aufschlagen. Ich bin hier in 2. Könige, Kapitel 5, ab Vers 1. 2. Könige 5, 1. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und ich lese mal nur bis hierher. Also dieser erste Vers, wenn wir den uns ein bisschen mal auf der Zunge zergehen lassen, der liest sich wie eine Erfolgsgeschichte. Ja, hier wird es übersetzt mit Hauptmann, aber er war letztlich der Anführer. Er war der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, also letztlich aus heutiger Sicht wäre er ein General. Er war der General des Königs. Er war der erfolgreiche Oberbefehlshaber der aramäischen Streitkräfte. Übrigens, Aram, das lag damals da, wo heute Syrien liegt. Gibt es eine weitere Parallele. Naaman ist ein General, er ist ein Vier-Sterne-General. Vier Sterne hat er auf seiner Schulterklappe. Übrigens, was glaubt ihr, was verdient ein General bei der Bundeswehr im Monat? Nur mal als Vergleich. 10.000 Euro, gute Hausnummer. Ja? Ein Bundeswehrgeneral verdient ungefähr 10.000 Euro, also ein hohes Einkommen. Hier steht im Text, er war ein trefflicher Mann. Das bedeutet, im zweiten Satz, er war ein trefflicher Mann. Das bedeutet, er war ein großer Mann. Ja? Also er war wertgehalten, also er hatte einen großen Wert, er war sehr geschätzt bei seinem König. Er wurde geachtet, er wurde respektiert, weil der hat schon einige Schlachten gewonnen. Wenn er bei seinen Streitkräften vorbeigegangen ist, dann sind alle Leute aufgestanden und haben ihm salutiert, weil sie ihn verehrten, weil er für sie viel bedeutet hat. Und warum? Weil er die Schlachten gewonnen hat. Er war ein kluger Befehlshaber, er war ein Stratege und er hat es geschafft, auch in schwierigen Situationen die Oberhand zu behalten. Vielen Dank. Dieser Mann, der uns hier beschrieben wird, das war ein Vorzeigegeneral. So einen möchte man gerne als Schwiegersohn haben oder als Freund haben. Ja, jetzt mal nicht als adventistische Mutter, ja. Da ist General so eine Sache. Aber genau das ist der Fall, wie es hier beschrieben wird. Also wie die Texte in der Bibel beschrieben werden, das ist kein Zufall. Also das ist alles absichtlich, wie das hier in der Bibel aufgezeichnet ist. Das heißt, er war ein gewaltiger Mann, er war stark, er war respekteinflößend, er war ein mächtiger Mann. Und so wird er uns hier gezeigt. Und jetzt kommt ein Nebensatz in diesem ersten Vers, der eigentlich alles kaputt macht, der dieses ganze Bild zerstört. Hier steht im letzten Satz in Vers 1, er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Es reichen eigentlich diese zwei Worte, jedoch aussätzig. Und damit ist alles, was vorher gesagt wird, bedeutungslos. Dieser Mann leidet an einer tödlichen Krankheit. Aussatz zerstört sein Leben. Aussatz wird oft übersetzt auch als Lepra. Dieses Wort, deutsche Wort Aussatz, das kommt ja davon, dass früher die Leprakranken ausgesetzt wurden. Die mussten außerhalb von menschlichen Siedlungen leben. Wer von euch war schon mal auf Kreta im Urlaub? Ja, schon einige. Vielleicht wisst ihr das auch. Es gibt nördlich von Kreta gibt es eine kleine Insel. Und das war die Insel, wo man die ganzen Leprakranken hingebracht hat, wo man sie ausgesetzt hat, weil diese Krankheit ansteckend ist. Das heißt, wer Lepra hatte, der war ausgegrenzt. Da gibt es ja viele Beispiele in der Bibel auch. Aber was war so schlimm an dieser Krankheit? Lepra, das wird ausgelöst durch Bakterien und dadurch sterben die Nerven ab. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, die Gefäße der Arterien und Venen verstopfen sich auch, weil das Blut zusätzlich verdickt. Also wenn man nichts mehr spürt, wenn die Nerven absterben, dann ist es oft so, dass die Kranken das Gefühl verlieren für Kälte, für Wärme und Schmerz. Und es ist oft so, dass sie sich irgendwo verletzen, das aber gar nicht merken und sich dann mit Krankheiten infizieren, die sie dann schließlich umbringen. Zum Beispiel mit Tetanus, mit Blutvergiftung. Und weil sie auch keine Schmerzen spüren, lassen sie sich oft auch nicht behandeln. Und so wird es immer schlimmer. Und dadurch, dass das Blut auch verdickt, führt es oft dazu, dass einfach Körperteile absterben. Ja. Und der Tod tritt dann langsam ein. Das war wahrscheinlich das Schicksal von Naaman. Ein erfolgreicher Mensch, der mitten im Leben steht, der alles erreicht hat, aber sein Leben wird jetzt eigentlich qualvoll zu Ende gehen. Das war sein Schicksal. Der Tod wartet eigentlich auf ihn, aber sehr, sehr langsam. Aber an dieser Stelle hört die Geschichte nicht auf. Hier wird's ja erst spannend. Jetzt geht's erst los. Lesen wir mal weiter, wie sich der Verlauf weiter abzeichnet. Vers 2. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Jetzt kommt also ein zweiter Mensch ins Spiel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn, also zu seinem König, und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 16.000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe gesandt meinen Knecht Naaman zu dir, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt? Ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien. Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. In dieser Situation, wo Naaman eigentlich todkrank ist, taucht jetzt ein junges Mädchen auf. Die wurde als Sklavin nach Syrien, oder besser gesagt nach Aram, verschleppt. Und die übernimmt jetzt die Initiative. Sie ist Angestellte. Naja, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Sie ist Sklavin, ja, im Haus von Naaman und von seiner Frau, und sie muss dort schuften, muss dort arbeiten. Aber sie weiß, wer in dieser Situation helfen kann, wer hier noch etwas tun kann. Die Krankenhäuser haben alle aufgegeben, Krankenhaus Leonberg, Krankenhaus Böblingen, austherapiert, keine Lösung. Aber da gibt es den Propheten Elisa, der kann was machen. Und zu dem müsste der General gehen und dann könnte ihm geholfen werden. Und Naaman, der ja nichts zu verlieren hat, der probiert es. Er lässt sich von seinem König Brief und Siegel geben, also einen offiziellen Auftrag. Und er nimmt einen ganzen Schatz mit. Habt ihr das gelesen, was der hier mitnimmt? 16.000 Goldgulden. 6.000 Goldgulden und 10 Zentner Silber. Das sind ein bisschen andere Maße, ja, als heute. Aber ein Zentner Silber sind ja nach deutschem Maß 50 Kilo, ja. Also das muss eine große Karawane sein, die sich da in Bewegung setzt. Der sitzt da nicht auf dem Esel und reitet nach Israel, sondern das ist ein richtiger Staatstross, offiziell vom König geschickt. Also wenn die da einfahren in Samaria, in dieser Stadt, nach heutigem Maß, wären die da unterwegs mit LKWs, mit großen Autos, ja, mit Begleitschaft, mit Soldaten, mit Bodyguards. Ja. Also da setzt sich richtig eine Kolonne in Bewegung, um diesem Mann zu helfen. Jetzt hat er auch einen Brief dabei. Der König von Israel liest diesen Brief und da steht drin, der König von Aram schreibt: Ich habe Naaman geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Und der König ist entsetzt. Moment, er kann ja nicht heilen. Und er denkt, das ist nur ein Grund, um den König von Israel zu provozieren, damit die Aramäer einen Vorwand haben, um wieder Krieg zu führen. Weil gerade eben haben sie das ja getan. Und die Aramäer waren die Stärkeren und die Israeliten an dieser Stelle die Schwächeren. Und diese Szene endet in einer Sackgasse, endet im Misserfolg. Alles könnte jetzt hier auch schon zu Ende sein. Ja? Also der König schickt Naaman, der König von Aram schickt Naaman zum König von Israel und es passiert gar nichts. Ja? Aber im Hintergrund, da arbeitet Gott weiter. Und das ist das Spannende an dieser Geschichte. Gott ist letztlich hier am Wirken. Lesen wir mal weiter in Vers 8. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir rauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von meinem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Also wir befinden uns in einer Sackgasse. Und als die Geschichte beim König nicht weitergeht, da wird Elisa aktiv. Und das war eigentlich nicht vorprogrammiert. Das ist sehr überraschend in der Geschichte, dass das zusammenhängt. Und er sagt, schick den Naaman zu mir. Und jetzt handelt Naaman zum zweiten Mal. Also wieder setzt sich seine ganze Kolonne in Bewegung. Das muss sicher ein großer Aufwand gewesen sein. Und dann hält diese Staatskarosse vorm Haus von Elisa. Und da sitzt der General drin. Und Elisa, der Prophet, kommt nicht raus. Ungewöhnlich, oder? Also es wäre natürlich, dass man hier respektvoll hinausgeht und den General begrüßt, oder? Also wenn sich bei uns jetzt jemand anmeldet, vielleicht vom Regierungspräsidium oder ein Staatssekretär, ja, dann würden wir doch auch den empfangen, oder? Wenn der bei uns klingelt, würden wir die Tür öffnen, ihn hereinbitten, ihm was zu essen, was zu trinken anbieten und höflich und freundlich mit ihm umgehen. Aber das ist irgendwie eine kalte Art, einen Ehrengast zu behandeln. Und Naaman bekommt von Elisa eigentlich nur eine kurze Nachricht, eine kurze WhatsApp-Nachricht. Über einen Diener. Ja, Elisa kommt nicht mal selber raus, sondern schickt seinen Diener und das ist eigentlich gar nicht würdig, dieser Umgang. Und die Nachricht ist ganz kurz, wasch dich 7-mal im Jordan. Und an dieser Stelle, da reicht es den Naaman, ja, weil sowas ist er nicht gewöhnt. Er ist es gewöhnt, dass er Städte belagert und besiegt und dann, dass der König sich vor ihm niederwirft und ihm die Ehre gibt. Und jetzt wird er hier so behandelt. Deshalb reagiert er hier, wir können das nachempfinden, mit Zorn und mit Wut. Und er will einfach nur noch weg. Ja, er sagt sich, das brauche ich nicht, das ist respektlos. Also Misserfolg Nummer 2. Weil Naaman, der weiß eigentlich, wie das zu laufen hat. Ja, der Prophet, der müsste selber rauskommen und er müsste beten zum Himmel und müsste auch Richtung Heiligtum beten und er müsste dieses und jenes Opfer bringen und dann klappt es. Also zweimal macht Naaman etwas und zweimal geht es schief. Und spätestens hier könnte die Geschichte vorbei sein, oder? Man könnte jetzt hier erfolglos nach Aram zurückziehen. Aber nein, die Geschichte geht noch weiter. Und deshalb finde ich diese Geschichte so spannend. In Vers 13 kommt die nächste Entwicklung. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn der Prophet dir etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Jetzt kommt hier der dritte Anlauf. Da war zuerst das Mädchen, da war der Diener von Elisa und jetzt kommen die Diener von Naaman ins Spiel. Und sie sind hier ganz vorsichtig, sie nähern sich ihm, sie sind auch schon auf dem Rückweg. Und ich stelle mir das so vor, dass sie vielleicht gerade eine Pause machen. Und dann kommen diese Diener und sagen, lieber Vater. Merkt ihr, wie sie ihn anreden? Lieber Vater, es kann dir doch nicht schaden, wenn du es einfach mal ausprobierst. Du hast doch nichts zu verlieren. Ja, gib doch dem Propheten eine Chance, was er gesagt hat, und teste es doch einfach mal. Nur ausprobieren. Ja? Wenn der Prophet dir was Großes aufgetragen hätte, ja, wenn er zum Beispiel gesagt hätte, du musst den höchsten Berg besteigen und dort ein Opfer bringen, das hättest du doch gemacht, oder? Weil das kommt uns ja viel mehr entgegen, ja, dass ich selber was tue. Wie viel mehr, wenn du hier einen kleinen Auftrag hast? Und dann lesen wir in Vers 14 das Ergebnis. Da stieg er ab, also die müssen ziemlich in der Nähe gewesen sein von dem Jordanfluss, da stieg Naaman ab und tauchte unter im Jordan 7-mal. Und das gibt's, diese Geschichte gibt es sehr schön beschrieben in der Kinderbibel. Vielleicht lest ihr das euren Kindern manchmal vor oder habt es selber noch vor Augen. Er taucht sich einmal unter. Also das können wir uns ja auch schön vorstellen, oder? Man geht in einen Fluss und man taucht sich einmal unter und wieder hoch. Wasch dich im Jordan. Er hat vielleicht einen Schwamm gehabt, hat sich gewaschen, nichts passiert. Zweites Mal. Nichts passiert. Er hat immer diese ekligen Flecken an seiner Hand. Diese tödliche Krankheit. Drittes Mal. Nichts. Was denkt man in so einem Moment? Viertes Mal. Fünftes Mal. Sechstes Mal. Und dann beim 7. Mal, wo er untertaucht, kommt er hoch und merkt plötzlich, seine Hand, seine Körperteile sind alle gesund. Er hat wieder schöne, rosige Haut. So wie ein Baby. Ja? Und er ist erstaunt. Er freut sich. Es hat geklappt. Eben noch war er wütend, aber jetzt sieht er, dass er gesund geworden ist. Obwohl es eigentlich gegen seine Logik war. Er kann es vom Verstand her nicht nachvollziehen. Er wäscht sich im Jordan und er wird wieder gesund und seine Haut ist wieder gesund. Also ein Wunder. Und alle freuen sich. Alle können sich mit ihm freuen. Wo ist eigentlich Gott in dieser Geschichte? Ja, das wird uns hier beschrieben in 2. Könige 5. Aber wo ist eigentlich Gott hier? Ich möchte euch auch darauf die Antwort geben. Es wird eigentlich nur erzählt, was passiert. Und Gott taucht hier scheinbar nicht auf. Doch, Gott ist hier aktiv, und zwar von Anfang an. Aber eher im Hintergrund, auf den ersten Blick. Gott ist aktiv in dem Mädchen. Gott ist aktiv in dem Propheten, der sagt, Naaman, komm mal zu mir. Gott ist sogar aktiv bei Gehasi, dem Diener des Propheten. Und Gott ist auch aktiv bei den Dienern von Naaman. Alle diese Leute gebraucht Gott. Die Diener, die treten ein Stück weit an die Stelle Gottes und lassen sich von Gott als Werkzeuge gebrauchen, indem sie sagen, probier's doch mal, vertrau doch mal Gott, ja? Probier doch einfach das mal aus, glaube doch mal dem, was dir der Prophet gesagt hat, der von Gott spricht. Und letztlich wird er wieder gesund. Wir sehen auch hier, wie Gott immer wieder handelt, und da möchte ich auch mal zum Kern kommen von dieser Geschichte, was ich hier mitnehme. Und zwar, wir sehen, dass Gott immer wieder handelt, und er benutzt immer wieder die Person, die er zur Verfügung hat. Und wenn es schief geht, dann schenkt Gott jemand anders. Dreimal ist hier Gott aktiv in dieser Geschichte, um einen Menschen gesund zu machen. Und immer wieder geht es schief, aber am Ende erreicht Gott sein Ziel. Und das ist der Punkt, den ich uns mitgeben möchte heute Morgen. Gott gibt nicht auf, weil er diesem Menschen helfen will. Ja, Gott tut etwas und dann tut er noch etwas und letztlich erreicht er sein Ziel. Es geht immer wieder schief, aber Gott startet wieder einen neuen Versuch, um diesen Menschen zu befreien und gesund zu machen. Wir merken aber auch hier in dieser Geschichte, wie Menschen manchmal auch Gott im Weg stehen können. Ja, Naaman, der hat eigentlich eine klare Vorstellung, wie das zu laufen hat. Ja, ich bin unheilbar krank und ich soll zum Propheten in Israel gehen. Das heißt, wo kommt er an? Beim König in Israel. Aber das war doch eigentlich gar nicht der Auftrag. Er sollte nicht zum König von Israel gehen, er sollte zum Propheten gehen. Aber er lebt in seiner Welt. Und da hat er mit Königen zu tun, mit Machthabern. Und deshalb ist das seine erste Anlaufstelle. Und das läuft schief. Merken wir das? Unsere Sicht, und mal auf uns angewendet oder auf uns Menschen allgemein, wir haben auch manchmal eine gewisse Vorstellung, so muss das laufen. Und am Ende klappt es nicht. Am Ende geht's schief. Und so benutzt Gott aber immer wieder andere Menschen, um diesen Mann zu führen, um ihn letztlich zu Gott zu führen. Weil die Geschichte endet ja damit, dass er nicht mehr Götzen anbetet, sondern er lernt hier den echten Gott kennen und nimmt ihn mit nach Aram. Gott gebraucht Menschen, Gott ist immer wieder aktiv und wir Menschen merken manchmal gar nicht, was um uns herum passiert. Deshalb muss er mehrfach geschubst werden. Und ich glaube, so ist es auch im Leben von uns oder von unseren Freunden, dass auch Gott da immer wieder aktiv ist und die Menschen auf sich aufmerksam macht. Eine besondere Funktion hat dieses junge Mädchen hier. Überlegen wir mal, die wurde als Sklavin weggeschleppt. Das heißt, die hätte eigentlich allen Grund gehabt zu sagen, tja, Naaman, da hast du jetzt aber Pech gehabt, ja, dass die Strafe Gottes trifft dich. Du bist ja verantwortlich, dass ich entführt wurde. Du hast ja die Soldaten angeführt. Sie hätte sagen können, gut, ich kann jetzt die Hände in den Schoß legen, der wird qualvoll sterben und ich habe hier meine Genugtuung. Aber genau das macht die nicht. Dieses Mädchen empfindet Mitleid und sie empfindet eine Chance, dass einem kranken Menschen geholfen wird. Es könnte sogar sein, aber das ist nur Spekulation, dass es eigentlich in dieser ganzen Geschichte gar nicht um Naaman geht, sondern vielleicht geht es um dieses Mädchen. Weil in der Kinderbibel wird das so schön beschrieben, aber die ist jetzt, die Kinderbibel ist kein Maßstab, ja, aber sie zeigt es einfach so schön. Und zwar, dass dieses Mädchen immer wieder herausgefordert wird, Gott Götzen anzubeten. Ja, die ist ja in einem fremden Land und von ihr wird wahrscheinlich erwartet, dass sie sich auch dem beugt, der Kultur, dem König und dem General. Vielleicht hat sie ja einfach gebetet, lieber Gott, ich möchte keine Götzen anbeten, bitte hilf mir. Und letztendlich geht die Geschichte aus, dass sie das nicht mehr tun muss, sondern dass sie in einem Haus lebt, wo Menschen an Gott glauben. Also vielleicht war das nur ein einfaches Gebet von einem gläubigen Mädchen. Das könnte sein. Wir sehen auch in dieser Geschichte, dass Glaube eigentlich gar nicht viel ist. Ja? Naaman hatte keinen großen Glauben, aber er war bereit, Gott zu vertrauen. Das war wahrscheinlich nur ein kleiner Funke. Ja, er war ja eigentlich wütend und zornig und wollte weggehen, aber er hat sich entschieden, doch, ich probiere es aus. Aber das hat er nur gemacht, weil da Leute dabei waren, die ihn unterstützt haben, die ihn ermutigt haben und ihn liebevoll angesprochen haben. Lieber Vater, probier's doch einfach mal. Und aus diesem kleinen Korn, Vertrauen kann Gott etwas machen. Ja, Gott zeigt ihm letztlich durch ein Wunder, dass es ihn wirklich gibt. Gott lässt nicht locker und Gott lässt ihn nicht im Stich, sondern Gott gibt nicht auf und wirkt an seinem Herzen. Was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Was hat es jetzt für uns zu bedeuten? Und da möchte ich mal einen Aufruf machen, ja, an uns persönlich appellieren. Und zwar in verschiedenen, drei Punkte möchte ich mal uns noch mitgeben. Punkt Nummer 1, wie lange willst du warten? Vielleicht gibt es auch jemand unter uns, der merkt, ja, Gott wirkt eigentlich in meinem Herzen. Und ja, es gibt eigentlich Gott, aber ich traue mich im Moment noch nicht, eine Entscheidung für Gott zu treffen. Vielleicht gibt es auch so jemanden unter uns. Dann möchte ich dir zurufen, wie die Knechte gesagt haben, probier's doch mal mit Gott. Wir sehen an dieser Geschichte, dass letztlich sogar jeder Ungläubige dahinter kommt, dass es Gott wirklich gibt. Naaman, das war kein Gläubiger am Anfang. Das war ein Götzendiener. Ja? Der war fest verwurzelt in seiner Kultur. Aber sogar der ist am Ende ein gläubiger Mensch. Deshalb mein Aufruf, probier es doch einfach mal. Wie lange willst du Gott noch zappeln lassen? Wie lange sollst Gott noch probieren? Wie lange willst du noch warten? Probier es doch. Entscheide dich für Gott. Aber ich glaube, die meisten von uns haben sich schon längst für Gott entschieden. Für sie ist das kein Thema mehr. Aber auch da hat die Geschichte uns etwas zu sagen. Vielleicht gibt es ja Dinge in deinem Leben, die du verändern möchtest. Vielleicht hast du dir etwas vorgenommen im Verhalten gegenüber deiner Frau oder deinem Sohn oder deiner Tochter oder deinem Mann oder deiner Mutter oder deinem Vater oder deinem Bruder oder deiner Schwester in der Gemeinde. Vielleicht möchtest du dich in Zukunft anders verhalten, aber dir fehlt noch so der letzte Anschub. Auch da möchte ich dich ermutigen, trau dich. Lass Gott nicht länger zappeln, sondern wenn du die Erkenntnis hast, dass du etwas verändern willst in deinem Leben, dann tu's. Gott möchte nur das Beste für dich und Gott wirkt auch an unserem Herzen. Und als dritten Punkt möchte ich uns alle aufrufen, dass auch wir uns Gott zur Verfügung stellen. So wie dieses Mädchen, so wie Gehasi und so wie die Diener. Ich meine, schaut mal, sogar Gehasi lässt sich hier von Gott gebrauchen, oder? Von dem wissen wir ja, dass er eigentlich nicht so ein großes Glaubensvorbild war. Der geht dann später noch zu dem König und lässt sich die Schätze mitgeben. Und das zerstört eigentlich die Geschichte mit. Und dafür bekommt er dann den Aussatz. Aber auch in dieser Geschichte konnte Gott ihn gebrauchen als Mittel, ja, um die Botschaft Gottes an den General zu übergeben. Deshalb mein Aufruf, lassen wir uns von Gott gebrauchen, dass er uns ein Segen sein lässt für andere Menschen, so wie das junge Mädchen und so wie die Knechte. Aber da möchte ich euch aber auch warnen. Da sollten wir uns aber gut überlegen auch, ob wir uns wirklich von Gott gebrauchen lassen wollen, weil das kann nämlich Konsequenzen haben in unserem Leben. In Calw gibt es die Schwester Doris Keller, die ist erste Diakonin, einige von euch kennen sie. Und sie hat vor kurzem eine Erfahrung gemacht. Sie hat sich Zeit genommen, sie hat gebetet lieber Gott, bitte gebrauche mich doch, ja. Wenn du eine Aufgabe für mich hast, wenn ich für einen Menschen da sein kann, dann schick doch jemanden zu mir. Und da möchte ich euch aufrufen, seid da bitte vorsichtig mit so einem Gebet. Und dann ist Folgendes passiert. Bei ihr im Haus, wir haben auch jemand, der bei ihr im Haus wohnt, der das gut nachempfinden kann, gibt es auch ein junges Mädchen, die plötzlich dann einen Kontakt aufgebaut hat zu ihr. Ja, plötzlich kam sie zu ihr, ist regelmäßig bei ihr, und Doris, unsere Schwester Doris, hat hier die Gelegenheit, sich um einen Menschen zu kümmern und um etwas vom, und die Möglichkeit, etwas vom Evangelium weiterzugeben. Also, wenn ihr das wollt, überlegt euch das gut. Das kann sein, dass Gott es wirklich auch tut. Und dann sind plötzlich viele Menschen um uns herum, die von uns etwas möchten, die von uns etwas hören möchten. Aber ich glaube, dass es Gott letztlich gut mit uns meint und dass er auch einen Plan für uns hat. Deshalb können wir einfach beten, lieber Gott, ich weiß nicht, was du heute mit mir vorhast, aber ich übergebe dir mein Leben und ich bitte dich, gebrauche mich, um anderen Menschen von dir zu erzählen. Amen.